Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
Also so ganz offen gefragt, wie ist denn euer Verhältnis zum Christentum mittlerweile? Jetzt bin ich gespannt, was eure Reaktion ist.
Also ich würde sagen, ich habe eigentlich die ganze letzte Stunde darüber geredet, was mein Verhältnis zum Christentum ist. Was sagst du, Hannah?
Ich merke tatsächlich, dass die Frage was anderes in mir aufmacht.
Ja, das glaube ich nämlich.
Und mich sofort wütend macht oder so ganz angeknipst macht, weil sie mich zum Beispiel sofort zu den aktuellen politischen Gegebenheiten bringt. Mhm. Und ich verfolge sehr, sehr viel USA. Weil das irgendwie bei uns im Haushalt ein Hobby ist, sich mehr die USA, also noch mehr die USA-Politik anzugucken als die deutsche. Und ich habe unter anderem, kriege dadurch sehr viel von diesen evangelikalen Positionen und Trump etc. mit.
Das ist ja Jesus ist Präsident in den USA, ne?
Mhm.
Genau.
Das war wohl erst vor kurzem. Und ich weiß, dass das ganz viel mit mir gemacht hat, diese Trauerveranstaltung zu diesem
Charlie Kirk,
Charlie Kirk zu sehen.
Das war an dem, wo wir jetzt darüber geredet haben, dass wir diese Folge machen müssen.
Also wie fassungslos ich da davor saß, weil das war ja auch so krass, weil das Lieder sind, die ich kannte, die da gesungen werden. Und wie was so dir, also zu diesem Glauben, dem ich auch mal angehört habe und wo ich doch sagen würde, ich habe eine grobe Idee, was in der Bibel steht und was Jesus gepredigt hat und das parallel zu sehen mit dieser politischen Veranstaltung. Also von dem her habe ich ein enorm zwiegespaltenes Verhältnis, aber wahrscheinlich wirklich sehr stark zum evangelikalen Christentum. Das andere Christentum, da bin ich irgendwie eigentlich fein und denke auch so, das ist gut, dass es das gibt in der Gesellschaft. Ich finde auch, wir brauchen sowas, wir brauchen auch Gemeinden und also andere Verbünde sozusagen, die eine Sinnhaftigkeit sehen, Gesellschaft mitzuprägen und zu gestalten und so. Und ich habe ein ganz schwieriges Verhältnis zum evangelikalen.
Ich musste zumindest einmal einwerfen, dass nicht alle evangelikalen Gemeinden und so weiter politisch da mit einhergehen, auch nicht in Deutschland.
Ja, aber auch das habe ich verfolgt danach und es gab viel zu wenig, bis hin zu keinem Widerspruch. Ich habe sehr viele Videos gesehen, die das bestätigt haben. Hier Zürich, ICF-Pastor, will ich überhaupt nicht länger drüber nachdenken, der das aufgegriffen hat und bestätigt hat und keine Ahnung, das kann einfach nicht wahr sein, dass da irgendwie 200 Menschen im Publikum sitzen, im Gottesdienst sitzen und
das ist unfassbar,
tatsächlich der Meinung sind, das war ihr Glaube, was da erzählt wird. Also das merke ich, da werde ich gar nicht klar drüber, wie sehr
das
Menschen…
Das schockiert mich auch, ja.
Also wie viel innere kognitive Dissonanz kann man aushalten in sich, das hinzukriegen. So.
Und jetzt kommen wir wieder zu meiner These, zu meiner Frage. Jetzt in der stelle ich die Frage, gibt es eine Distanzierungspflicht? Also ich habe
meinst du damit eigentlich, dass du dich distanzieren musst von evangelikalen…
Nee, ich meine die Frage, weil die Freikirchen haben ja irgendwie diesen Bonus, dass die alle irgendwie nicht zu einem Verbund, sondern je kleiner, desto besser, je kleiner der Verbund, wir spalten uns nochmal auf und nochmal auf und nochmal auf, bis irgendwie die zweite Hauskreisgruppe nochmal eine eigene Gottesdienst, eine eigene Gemeindegründung eigentlich ist so, und wenn zwei sich zusammensetzen, ist die Gemeindegründung mitten unter ihnen oder so, und dadurch hat irgendwie keiner was mit niemandem zu tun so. Und dadurch muss auch niemand sich irgendwie im Referenz nehmen und wir sind alle auf jeden Fall nicht Teil irgendwie einer größeren Bewegung. Wir sind auf keinen Fall einer, jede Freikirche hat ja auch Recht, während die andere Freikirche ist ja, die hat schon nur noch 90% Recht, aber wir sind ja die eine Freikirche, die Recht hat. Da hatten wir damals auch ja offenbar mehrere Folgen oder viel drüber geredet, über diese Haltung. Und deswegen stehe ich auch gar nicht in der Verbindung zum Beispiel zu den Evangelikalen, außer ich finde sie so gut in Amerika, dass ich mich quasi explizit denen anschließe und sage, finde ich mega, super toll, endlich quasi, ne, die haben es verstanden. Aber wenn ich habe aber auf der anderen Seite keine Pflicht, nehme ich häufig diese Haltung wahr, da irgendwie mich dazu zu beziehen, dass vielleicht das der Pastor ist, von dem wir alle hier die Bücher hier toll finden, ne, oder sowas. Also Bill Hybels übrigens, gibt es glaube ich nach wie vor kein Statement, auch 10 Jahre später nicht irgendwie. Endgültig irgendwie mal was zu sagen. Und ich habe das Gefühl, da wird dann immer gleich die Verantwortung fallen gelassen. Und das ist schon so, dass ich mittlerweile denke, so, dann gibt es denn nicht irgendwann so einen Punkt, wo man sagen muss, ihr seid ja Teil, also irgendwie seid ihr schon Teil der größeren Gruppe. Und jetzt wäre es mal cool zu sagen, wie du eben schon gesagt hast, sagen, das ist nicht unser Glaube. Das ist nicht mein Christentum. Das ist auch nicht mein das ist nicht mein charismatisches Christentum oder sowas. Weil das evangelikale Christentum halt gerade mittlerweile komplett vereinnahmt wird von der faschistischen Politik in Amerika. Und das ist, glaube ich, auch Teil meines Gedankens, den ich hatte mit diesem mit dieser Voreingenommenheit, dass ich das Leuten mittlerweile unterstelle, weil ich merke so, da gibt es so wenig Gegenbewegung.
Ja. Ja.
Also wir hatten mal so, jetzt trigger ich Hannah nochmal kurz wahrscheinlich, wir hatten mal so eine Folge zum Thema Ostdeutschland.
Ah, ja.
Und ich habe so ein bisschen dieses, das ist ein bisschen wie bei Sachsen. Oh nein. Aber so ein bisschen dieses von so, jetzt, also wir sind in Sachsen-Anhalt hier, wir haben das
ja,
völlig.
Ja, aber ich komme
das,
aus Sachsen.
Genau, wir haben das, ich sag nur, wir haben das mittlerweile natürlich genauso auch in Sachsen-Anhalt. Aber ich sage so, ey, du musst einfach an irgendeinem Punkt auch mal sagen, das, also du bist Teil der Gruppe, du kannst nicht so tun, als wärst du nicht Teil der Gruppe, du musst dich dazu Stellung beziehen.
Ja. Ja, es würde mir auf jeden Fall besser gehen, wenn man das mitkriegen würde aus den evangelikalen Kreisen. Und erlebe ich aber nicht so. Und würde auch sagen, und dafür bin ich ja immer noch an Freikirchen zu nah dran durch die Anlaufstelle.
Stimmt.
Dass ich so sagen würde, diese Grundthesen, die es im freikirchlichen Glauben gibt, und das sage ich jetzt mal so verallgemeinernd, die haben halt leider eine Tendenz, die irgendwann dahin führt. Die haben halt diese krasse Individualisierung. Es geht um dich und Jesus und nicht zwingend um die Gesellschaft und Jesus oder die Welt und Jesus. Sondern es geht um dich, um dein ganz persönliches Leben. Mhm. Jesus ist dein ganz persönlicher Retter. Du hast ganz viel diese Macht-Tendenzen, dieser alleinige Gott. Und dann spiegelt sich das auch in den Gemeinden wieder, in diesen einzelnen Personen, die relativ viel Macht haben und Position haben, viel Hierarchie etc. Das heißt, ich bin schon immer wieder auch damit konfrontiert, dass die Grundlagen, an die geglaubt wird, leider sich dann, wenn du sie aufbaust und größer machst, es ist herausfordernd, dort in was Gutem drinnen zu bleiben, so würde ich sagen. Also da müssen Menschen wirklich sehr einen klaren Blick haben, mit diesen Glaubensgrundsätzen nicht falsch abzubiegen. Sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig.
Gerade in so Zeiten, wo es halt
wo es eh schon schwer
auch so stark
ist,
beworben wird, sag ich mal. Ja.
Genau. Ja.
Ja, ist erstaunlich. Also, ne, wir haben viele Gedanken aus dem Gespräch heute, die kommen auch immer wieder. Dieser Gedanke, dass Christentum sich ja auch nicht so wahnsinnig, also da bewegt sich nicht so wahnsinnig viel. Deswegen ist es sehr leicht, auch drin zu bleiben in manchen Gedankenwelten, aber auch zu merken, was haben wir denn erwartet? Also, wir haben dieses Thema Machtreflexion und Machtstrukturen irgendwie hinterfragen, das hatten wir damals, das war eine der ersten Folgen damals das Thema Bill Hybels. Mhm. Und zu merken, ja, was haben wir denn gedacht, dass die jetzt alle das tun? Nee. Überhaupt nicht. Mhm. Und dementsprechend, genau, es hat sich die Welt irgendwie, der Nährboden oder das, was gesät wird auf diesen Nährboden, ist halt extremer geworden, ist irgendwie auch anschlussfähiger geworden, manche Positionen. Und jetzt sammelt sich das halt und jetzt merkt man so, auch das quasi, glaube ich, Positionen von außen, die gar nicht unbedingt was mit dem Christentum zu tun haben. Also mit diesem Beispiel Donald Trump, der sich gar nicht so als der große Evangelikale aufgespielt hat, aber merkt so, da ist eine Gruppe, die ist da ganz glücklich drüber, dass da jemand quasi manche Positionen aufnimmt. Das ist ein guter Deal, das ist so ein guter Handshake.
Und
so, ne?
Der nutzt ja auch eine Struktur, die da passt. Also wo ich so sagen würde, immer dieser Glaube an eine Wahrheit, die eigentlich niemand erklären kann. Also, versteht ihr, wie ich meine? Also es ist im Christentum und auch und das nochmal viel stärker im charismatischen, evangelikalen Christentum, baust du eine absolute Wahrheit auf, die du nicht diskutieren, nicht argumentieren, die du nicht beweisen kannst, gar nichts. Mhm. Und das macht Trump genauso. Der baut auch eine lustige Wahrheit auf, wo er sagt, ist einfach so. Mhm. Kann ja jetzt sein, dass ihr da mit Handy andere Dinge gefilmt habt, ist mir aber sehr egal. Ich sag einfach, es war anders. Mhm. Und das fällt halt auf einen ähnlichen Boden und ich glaube, das macht es halt wirklich schwierig.
Und da fällt, glaube ich, auch so ein bisschen diese schwache theologische Ausbildung an vielen Stellen auf die Füße, weil du sagst, man kann es ja nicht beweisen. Und ich mir denke, ja, aber das kannst du ja auch, also beweisen, das ist ja die Grundidee von Glauben, dass du nicht beweisen kannst. Aber die einen messen sich dann schon noch irgendwie an Theologie oder an theologischen Maßstäben oder an theologischer Handwerksarbeit und die anderen halt schon vorher nicht. Und dann geht's halt, wenn du da quasi, du konntest vor 20 Jahren schon jede Theologie irgendwie reinlegen, solange du so, hat halt niemand so richtig überprüfen wollen in manchen, oder in vielen Freikirchen, in den Freikirchen, die ich viel erlebt habe. Das war dann halt mehr oder weniger, also waren dann vielleicht Positionen, die uns damals nicht gestört haben, wo wir irgendwann 10, 20 Jahre später gemerkt haben, oh, finde ich gar nicht so cool. Und jetzt kannst du da halt alles reinlegen. Jetzt kannst du da auch reinlegen, dass Trump halt irgendwie einen Jesus-Bezug hat. Irgendwie.
Man muss schon sagen, dass das sehr viele nicht cool fanden. Also für alle, die es nicht wissen, wir haben uns bezogen auf ein Meme, was Trump gepostet hat, in dem er eigentlich so aussieht wie Jesus. Er behauptet jetzt, es wäre wohl nicht so gewesen, aber viele haben das tatsächlich da drin gesehen. in der Position und dafür hat er schon ordentlich Kritik gekriegt und immerhin so viel Kritik gekriegt, dass er das zurückgezogen hat.
Ja, und spannenderweise
passiert ja nicht so oft.
Ist das ja passiert nach einem Ostergottesdienst, wo ihn, glaube ich, eine Pastorin oder eine Rednerin quasi verglichen hat, dass quasi der Herr hat so viel gelitten an, oder der Herr wurde ins Gefängnis gesteckt und Jesus. Und dann meinte, so wie unser Donald Trump, also eine Rede, wo er quasi, und ich hatte das Gefühl, das war so der Punkt, wo er komplett gedacht hat, ja geil. Endlich spricht jemand aus. Ich bin ja übrigens Jesus. Und das war der Punkt, wo alle waren so, das über sich selbst zu sagen, ist uncool.
Das ist nicht mehr.
So. Und aber davor war es irgendwie schon so, wo alle so waren, so, ja, klatschen, ja, genau, ne, so gelitten unter Pontius Pilatus quasi, gelitten unter dem Untersuchungsausschuss des FBI. So ungefähr wurde die Parallele aufgemacht. Das stimmt, es wurde erstaunlicherweise, gab es dann irgendwie doch eine Grenze des
wenn er sein Ziel damit nicht erreicht, dann nimmt er Dinge zurück, aber es ist auch wirklich nur dann.
Das passiert also auch wirklich nicht so häufig, dass
ein einziges anderes Beispiel, wo er das gemacht hat, wenn halt der Widerstand zu groß ist, sodass es tatsächlich für ihn uncool wird.
Aber schon, ich finde es auch spannend, ich kenne ein, zwei Menschen nur, die in Amerika irgendwie Christinnen sind und auch dann, naja, wie es in Amerika gibt es ja nochmal, dass die meisten sind in irgendeiner Form von Freikirche.
In den USA meinst du, denke ich, ne?
USA, ja, genau. Weil wir jetzt gerade viel über die USA geredet haben und nicht über Südamerika. Aber zu merken, so für die ist das schon natürlich auch hart, aber für die gibt es halt auch, genauso gibt es halt für die nicht so eine Lobby in dem Sinne, weil es halt irgendwie bündelt sich das dann halt in so ganz großen Strukturen und das ist halt, also habe ich das Gefühl, nach außen wirksam ist halt die evangelikale Gruppe. Es gibt jetzt diesen Gegenkandidaten, glaube ich, ne, der Tallarico. Call Me Crazy, heißt er, glaube ich, ne? Der, glaube ich, jetzt so ein bisschen sich als Gegenkandidat für Trump aufbaut, der sehr mit auch theologischen Aussagen, mit so, ich weiß nicht, ob er selber Prediger ist oder sehr damit arbeitet, sozusagen, da auch so widersprechen auf der Ebene, das finde ich sehr spannend, weil ich immer noch denke, so, das muss doch bei ganz vielen, also ganz viele Evangelikale, ganz viele Konservative müssten doch eigentlich ganz froh sein, wenn ihnen jemand wieder anbietet, nicht mit dem Irren mitzugehen.
Eine andere christliche
Position. Und nicht quasi sagen, also dass ja auch viele Konservative irgendwann an diesem Punkt kommen, wo sie sagen so, oh, ich bin ganz froh, wenn ich mal die Chance habe, konservativ zu sein, ohne mein Gelöbnis gegenüber diesem völligen, wahnsinnigen Faschisten da auszusprechen. Und das bin ich erstaunt, es wird erstaunlich wenig noch genutzt. Aber vielleicht kommt das dann wirklich bei der nächsten Wahl irgendwie hoch oder so als Thema. Aber genau, dieses ganze Amerika und der ganze Umgang dort und wie das dort mittlerweile inszeniert wird, habe ich auch das Gefühl, dass, ja, das löst, also macht bei mir sehr viel Freude darüber, dass ich schon vorher quasi aus dem Laden ausgetreten bin.
Nicht mehr im Club bin. Pauline, du hast gemeint, dass du eigentlich jetzt die letzte Stunde schon über dein Verhältnis zum Christentum geredet hast. Gibt es trotzdem noch was dir jetzt noch durch den Kopf geht dazu? Dass du noch ergänzen magst?
Ja, das Christentum ist natürlich auch angefochten, würde ich sagen. Also, es gibt eben dann auch die Menschen in den USA, die sozusagen, die darunter leiden, wie sich das entwickelt, die darunter leiden, wie das Christentum auch vereinnahmt wird, die eben auch die praktischen Konsequenzen haben. Ne? Zum Beispiel diese ganzen Streichung von Hilfsgütern. Natürlich betrifft das ja nicht nur die USA, sondern eben weltweit. Ja. Christliche Organisationen, Kirchen und so weiter, die darunter leiden. Also das hat ja auch diese Seiten. Und ja, irgendwie mit meinem Blick jetzt mehr auf, jetzt nicht die ganze Welt, aber zumindest noch mehr andere Länder, wie es den ChristInnen da geht, sind ja Christen auch teils in einer Minderheit in manchen Ländern und auch irgendwie echt in schwierigen Situationen und so. Also irgendwie, es ist halt alles gleichzeitig, ne? Es ist alles gleichzeitig.
Ja, aber es ist nochmal ein guter, großer Blick, den du da gerade wirfst. Genau, halt nicht nur so fokussiert in diese eine Ecke zu gucken, sondern auch genauso die andere Ecke zu gucken, wo ich auch gerade merke, dass mir sofort Projekte auch einfallen, auch aus dem christlichen Kontext, die eine wirklich gute Arbeit machen. Also so auch an anderen Stellen und die ich auch nicht missen möchte, dass sie diese Arbeit machen. Ja.
Bekommt das Christentum für uns jetzt mal in Westeuropa oder vor allem in Deutschland dadurch vielleicht auch so eine, bekommen wir einen guten Blick darauf, wie es wahrscheinlich vielen Muslimen geht? Im Sinne von, dass wir den Islam gerne so in eine Kategorie geworfen haben und auch diese Distanzierungspflichten ja im Islam mal wieder ein Thema waren, von wegen, irgendwo jagt sich irgendwer um die Luft und identifiziert sich öffentlich damit dazu mit dem Islam und dann war so, ja warum, ne, da gab es immer diese wirklich absurden Forderungen, dass jetzt ob es alle Muslime einmal bitte kurz ein Statement machen, dass das nicht ihr, nicht sie sind und wo man denkt so, und jetzt merke ich, dass die gleichen Gefühle kommen quasi bezüglich des Christentums auf einmal auf und wir selber sind uns alle einig, ist völliger Quatsch. Also, dass natürlich die Landeskirche hier irgendwo, die örtliche Landeskirche, sich nicht distanzieren muss vom Christentum oder in einen Bezug zu Donald Trump aufbauen muss, weil niemand das sieht. Also, niemand von uns hat das Gefühl, das hat einen Bezug zueinander. Uns ist völlig klar, das sind zwei völlig verschiedene Welten. Mhm. Ich frage mich, ob das quasi auf einmal einen Blick auch darauf gibt, wie es wahrscheinlich vielen Menschen im Islam geht. Diese Frage war meine zweite Frage, die ich mir vornherein aufgeschrieben habe. So, bekommen wir da vielleicht auch gerade einfach eine Perspektive drauf? Und können wir daraus etwas lernen, vielleicht auch?
Ja, was auf jeden Fall interessant ist, ist, dass evangelikaler Glaube immer häufiger in weltlicher Berichterstattung auftaucht, so möchte ich sagen. Oh ja, also auch Podcasts, die Christfluencer, die irgendwie auch mal von Rezo besprochen werden oder von irgendwie anderen Leuten. Und das gucke ich dann immer noch so mit. Ich weiß gar nicht, wie man dieses Gefühl benennt, mit dem man sich das anguckt. Ich finde das so spannend, wie darüber, oder hier aus Halle sogar, Parabelritter, der hat darüber auch eine Sendung gemacht. Ich finde es total interessant, wie andere, welche Perspektive andere da drauf haben. Das ist voll spannend. Also diese Sendung vom Parabelritter zu den Christfluencern kann ich total empfehlen. Das fand ich wirklich, war wirklich so eine Fremdscham. Das ist, glaube ich, so das Gefühl ein bisschen dazu und auch eine Fassungslosigkeit, weil das sind tatsächlich Deutsche oder Schweizer oder österreichische Gläubige. Und die sind dann nicht so weit weg vom Wohlstandsevangelium, was du aus den USA hast. Also wirklich gar nicht. Das ist so einmal sich abgeguckt quasi.
Also jeder von uns kennt ja wahrscheinlich die Beispiele für die großen Leute, die halt damit sehr, sehr arbeiten. Kennst du nicht?
Nicht mit Namen, glaube ich.
Nicht? Leo Dingsbums, ihr Ketzer erneut. Also, sorry, ich glaube nicht. Jasmin X-Bums hier, Jana Highholder und so.
Okay, wir können aufhören.
Dankeschön. So, ich glaube, ich hoffe, niemand hört zum ersten Mal das und denkt, geil, jetzt fängt die, also wenn jemand jetzt Fan wird von den Leuten, nachdem ich die Namen mal genannt habe, dann sorry für dich. Aber ich habe das Gefühl, ich bin tatsächlich noch zu nah dran. Also wenn Menschen das so machen, dann gibt bei mir so eine Schleife an von, das ist zu einseitig. Also wenn jemand quasi, wenn Leute irgendwo so darüber berichten und es ist quasi dieses Ebene von, guck mal, die sind alle so, dann merke ich so, da geht immer mir schon noch dieses, oh, es gibt die anderen. Es ist nicht, das ist zu einseitig darüber berichtet. Gleichzeitig denke ich aber auch, es ist wichtig, dass wir darüber berichten. Ich bin immer erstaunt, wie wenig darüber berichtet wird. Und dann merke ich so, oh, das kriege ich nicht aufgelöst. Ich bin auch zu nah dran. So, ich kann also wirklich so dieses, ich kann dazu nichts. Also ich habe das Gefühl, ich könnte was dazu sagen, aber es ist gleichzeitig auch so, ich glaube ich einfach nicht.
Ich kann das total nachempfinden, ja. Ich habe auch, also es ist wirklich mein Guilty Pleasure, sowas anzugucken oder anzuhören, eher anzugucken, weil ich mich immer aufrege. Es ist ein bisschen wie so Assi-TV schauen oder so. Ja. Weil natürlich werden da ChristInnen gezeigt und Positionen, die ich halt total ätzend finde. Mhm. Und gleichzeitig passiert es leider auch wirklich oft, dass ich auch eben die Berichterstattung, also dass man merkt, die Leute kennen sich einfach nicht aus. Die haben jetzt einmal das irgendwie gelesen oder gehört oder gesehen, was alle anderen auch schon gesagt haben. Interessant. Und macht das ein bisschen platt.
Und die Reflexe sind dann auch so vorhersehbar. Also du kennst die Reflexe aus. Also ich weiß noch, als wir damals den Podcast gemacht haben, da gab es diesen Hillsong-Podcast, ne? Den wir dann gehört haben und festgestellt haben, der ist erstaunlich schlecht. Mhm. Also wo man das so, die Inhalte sind wichtig, der Podcast ist sehr schlecht gemacht.
Ja, genau.
Und
wie
gehen wir damit um? Wir werden nicht die Recherche machen, wir können nicht quasi das machen, was wir von diesem Podcast erwartet hätten. Wir können aber auch nicht so tun, als wäre das alles völlig an den Haaren herbeigezogen und irgendwelche Gemeinden verteidigen, wo wir denken, die haben auch schon ein Problem, was manche Strukturen angeht. Und dann so, ach schade so. Ja. Also dieses Mal hängt so in der Mitte so und das habe ich das Gefühl. Und dann muss ich immer noch sagen, also ich habe ja seit damals wirklich Stück für Stück allem entfolgt oder zumindest stumm geschaltet, was irgendwie evangelikal diesen ganzen Social-Media-Bullshit-Kampf austrägt. Und ab und zu kommt das noch so ganz selten rein und ich merke jetzt mal so, nein, ich finde es wirklich, also da ist so viel Effekthascherei von, und jetzt muss ich sagen, von beiden Seiten, also ich finde auch ganz viel von dem, was da betrieben wird, auch von postevangelikaler Seite, ist so offensichtlich Clickbait und nicht lösungs- oder verständnisorientiert von der Kommunikation, dass ich auch denke so, ey, ich kenne die Leute ja auch teilweise, nette Menschen und sowas und ich verstehe auch, dass Social Media so funktioniert und sowas, aber wozu? Also wenn am Ende hier nur Hass rauskommt, weil sich Leute gegenseitig hassen in den Kommentarspalten, dann nützt auch nichts, wenn die Positionen halt anti-evangelikal sind oder post-evangelikal sind. Und dann kommt am Ende, ne, es gibt irgendwie diesen schönen Satz, Erfolg ist, wenn geliebt wird, ein ganz toller Satz von einer ganz tollen Organisation, die dem mal irgendwie, und dann ist aber wirklich Misserfolg, wenn am Ende sich alle nur hassen. Ja. Mhm.
Ach krass, das ist eine Bubble, die ich wirklich gar nicht kenne. Gar nicht mitkriege.
Nee, ich würde mich freuen, wenn wir in 4 Jahren dann die nächste Folge machen, wenn man irgendwie die Chance hätte, wieder weiterzudenken. Weil ich glaube, das nehme ich mit aus unserem Gespräch, dass ich merke so, oh, das ist wirklich schade, dass das so wenig konstruktiv gerade, also es kommt so wenig, ich spüre so wenig Konstruktives aus dem Christentum. Wir haben jetzt viel über, am Ende auch geredet über Dinge, die uns ärgern oder die uns stören. Wir haben auch viel darüber geredet, wie wir Dinge abgelegt haben, so wie wir noch uns Dinge erhalten haben, aber so dieses, ich sag mal, der Unique Selling Point, das USP des Christentums, haben wir nicht so richtig geschafft, rauszuarbeiten heute. Oder nicht so viel. Und das finde ich ein bisschen schade.
Das Unique Selling Point vom Christentum?
Ja, oder vom Glauben. Oder dieses Warum. Also ich habe das Gefühl, so ich gehe nicht raus und denke so, oh, wir haben, ich denke mal, das Christentum kann mehr als das, was wir jetzt gerade reflektieren sozusagen. Oder was wir widerspiegeln mit unserem Ding. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das in diesen Zeiten nicht eine so große Rolle spielt. Ich denke mal, eigentlich sind es doch Zeiten fürs Christentum. Die Welt ist in wirklich Leid und Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit.
Für ein entschiedenes Christentum, ja.
Sind wirklich das Thema so in der Welt. Und irgendwie finde ich schade, dass wir nicht aus dieser Folge rausgehen und dabei herauskommen, wie wichtig Christsein sozusagen in dieser Zeit ist, sondern eher rausgehen mit, ja.
Kann man machen, muss man aber nicht.
Aber ja, da steigen wir vielleicht kurz ins Thema ein. Ich weiß es nicht, aber ich würde auch sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Person bin, um darüber zu sprechen, weil ich finde, das Christentum ist ein Punkt halt von vielen, die was beitragen können. Also ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Und es kommt vielleicht mehr darauf an, wie Menschen das jeweils leben und damit umgehen. Genauso wie es auch darauf ankommt, wie manche Menschen ihren Job leben. Also keine Ahnung, wie ein Lehrersein lebt. Das wird einen Unterschied machen. Das hat aber noch nicht was mit dem Lehrersein an sich zu tun. Versteht ihr, was ich meine? Also ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich geht, was du dir da wünschst. Weil das ja wieder dann heißen würde, das Christentum. So, da gibt es diesen einen Punkt, der es so ganz besonders und toll macht. Und wo ich mich frage, haben wir uns nicht genau davon wegbewegt? Und eher dahin bewegt zu sagen, das ist was unglaublich Vielfältiges. Und wir kommen aus einer Ecke, an der wir uns halt sehr doll abgearbeitet haben. Aber an sich ist es eine große, breite Palette, die eine Berechtigung hat, da zu sein. Aber letztlich sich dann immer entscheidet, wie einzelne Menschen und Organisationen es umsetzen und leben? Weiß ich nicht.
Ich habe gerade, wahrscheinlich ist die Antwort bei mir tatsächlich dann wäre so, die Bibel und das natürlich wirklich, wir haben glaube ich, wie oft haben wir heute das Wort die Bibel erwähnt? Glaube ich unter 3 Mal wahrscheinlich so. Und wahrscheinlich denke ich so, ja, wahrscheinlich ist das die Antwort, wenn ich darüber rede, so was ist denn, weil das Christentum ist natürlich wirklich ein sehr großer Begriff. Ja. Gott, Gott ist irgendwie auch sehr so, sehr individuell dann irgendwie haben wir so. Und wahrscheinlich wäre das, wo ich denke so, oh, da könnte man mehr rausholen, wäre die Bibel, aber.
Nee. Ah. Und dann komme ich dahin und da freue ich mich auch drüber, dass es immer noch bei mir wie so ein Wertekanon gibt, von dem ich weiß, der kommt daher, dass ich im Christentum groß geworden bin. Und den habe ich mir jetzt mittlerweile zu meinem gemacht, der ist nicht mehr abhängig von dem Christentum. Und um den geht's mir. Aber den kann ich auch mit anderen Menschen leben. Aber schön, dass er auch im Christentum vorkommt. Und der sollte gestärkt werden, aus meiner Sicht. Aber das kannst du, glaube ich, nicht an einem Punkt festmachen. Du kannst zu den gleichen Werten halt auch woanders kommen.
Pauline, kannst du das kirchengeschichtlich einordnen? Sind wir nicht, ist das nicht alles am Ende, was Hannah toll findet, am Ende alles biblisch und christlich geprägt?
Das habe ich nicht gesagt.
Auch wenn du es nicht gesagt hast, sozusagen, kannst du mir nicht die Hoffnung auf die Bibel zurückholen, indem du sagst, ja, aber ja, Hannah, aber das, was dich am Ende prägt, das ist doch alles am Ende christliche Tradition.
Ja, und wenn hier jemand Ahnung davon hat, dann noch Pauline.
Deswegen dachte ich, ich gebe diese Hoffnung zurück zu Pauline.
Ich glaube, wir haben irgendwann schon mal in dem Podcast über andere Religionen geredet und dann festgehalten, dass wir alle drei zu wenig davon wissen, um eigentlich viel dazu sagen zu können. Also wenn man das jetzt Unique Selling Point meint im Vergleich zu anderen Religionen, ich glaube, dann werden wir sehr im Dunkeln stochern. Mhm. Und es gibt natürlich diese christlichen Argumentationsweisen, die ich oder wir alle drei vielleicht auch kennen, was jetzt besonders am Christentum ist zu anderen Religionen. Aber die meisten Menschen, die darüber reden, wissen wahrscheinlich auch nichts und haben halt nur diese Sätze gelernt. Insofern in dieser Hinsicht das ist vielleicht nicht so unser Thema. Ich glaube, wir können ja dann eher darüber reden im Vergleich zu Atheismus oder pragmatischem Atheismus auch oder sowas, ne? Was da der Unterschied ist.
Das ist lustig, weil ich habe jetzt gerade, während du erzählt hast, gedacht, was wäre ein Bild, wie ich vergleichen könnte, was ich damit gerade meine. Und für mich ist es, glaube ich, so, wenn ich jemanden treffe, der aus dem Zittauer Gebirge kommt, freue ich mich richtig doll, weil ich das Zittauer Gebirge wirklich schön finde. Aber ich muss nicht sagen, oh, das ist aber auch wirklich ein ganz besonderer Landstrich, der hebt sich völlig ab von allen anderen. Und so geht es mir mit dem Christentum. Dass ich freue mich, wenn ich jemanden treffe, der da auch herkommt und der da ähnliche Wurzeln hat wie ich, und wir können uns über Sachen unterhalten, die wir da erlebt haben.
Das kann,
gesehen,
da kann
das
ich mitgehen.
Wunderschön. Aber ich muss nicht mehr sagen, aber es ist ganz besonders.
Nee, ich glaube, ich finde es toll, wenn das Christen. Ich glaube soweit an die Bibel. Ich sage diesen Satz jetzt so, weil das Christentum. Ich habe dann mal Paulins Stimme im Hinterkopf. Das Christentum ist sehr divers. Das Christentum, da gehören ganz verschiedene Gruppen dazu. Du hast eigentlich keine Ahnung, was das Christentum alles ist, Jan. Deswegen sage ich, die Bibel, wie ich sie kenne und sozusagen lese.
Und wie du sie deutest?
Wie ich sie deute, da sehe ich immer noch so viel Potenzial, dass ich denke, das könnte für sich quasi arbeiten. Das muss dann gar nicht, da muss niemand von außen kommen und sagen, das ist so besonders. Ich finde geil, wenn das mehr eine Rolle, also wenn da Leute mehr das rausziehen würden und das irgendwie umsetzen würden oder das in irgendeiner Form praktisch oder inspirierend aufarbeiten würden, sodass quasi Leute rumgehen und sagen, ah, das ist schon ganz geil. Und es geht gar nicht darum, dass sie sagen, ja, aber das hier, irgendwie, da muss niemand sagen, dass es gut ist, sondern es ist einfach sehr überzeugend. Ich finde das finde ich sehr schön. Nicht im Vergleich zu allem anderen, sondern einfach, ich finde es schön, wenn die Bibel sich praktisch durchsetzen würde in diesen Zeiten. Mhm. Es gibt immer diesen Satz von Gandhi, ne, von wegen, dafür, dass ihr irgendwie so eine tolle Region habt, seht ihr alle irgendwie sehr unerlöst aus, oder irgendwie so ein Zitat gibt's doch. Und ich denke immer noch so, ja, das ist irgendwie so,
ja.
Das wäre schön, wenn das irgendwie, wenn das mehr eine Rolle spielen würde, wenn es irgendwo mehr diese Stimmen gäbe, dass mehr aufgearbeitet werden würde in einer Form, dass es Menschen Halt gibt. Genau. Weil ich immer diese Hoffnung noch habe, dass es das tun könnte. Ich sehe das Potenzial. Mhm. Aber es ist nicht so, vielleicht wird es nicht so nach außen getragen. Nur so ein Gedanke.
Ja, also ich sehe ja immer noch sehr stark die sozialen Themen in der Bibel.
Ja.
Ich würde sagen, dass die so super präsent sind. So viele
sehen.
Bücher. Ja. Also gäbe auf jeden Fall viel, woran man anknüpfen kann und auch eben sicherlich manche Leute tun. Ne? Ja, also herzliche Einladung dazu.
Genau. Da haben wir am Schluss nochmal eine Schleife gedreht. Ich glaube, das haben wir auch früher in unseren Podcast-Folgen oft gemacht, dass wir eigentlich quasi schon zu Ende waren und dann nochmal eine halbe Stunde diskutiert haben. Ich glaube, jetzt waren es vielleicht nur 10 Minuten.
Das ist wie eine Bibel, so ein kleiner Missionsbefehl am Ende.
Ja, ne? Sowas noch. Ich fand es heute auf jeden Fall total schön, weil ich wieder gemerkt habe, dass sich Gedanken irgendwie nochmal anders sortieren, wenn man dann doch mal sich Gedanken macht über so Fragen und darauf irgendwie antworten muss. Und das finde ich gerade schön. Ich nehme gerade für mich wieder so ein paar Bausteine mit, wo sich das bei mir hin entwickelt hat und was ich davon auch wichtig finde und auch gerne bewahre, und auch so ein Gefühl von, ach, ich bin schon mit ganz schön vielen Sachen auch befriedet mittlerweile innerlich und nicht mehr so im Kampf. Das finde ich irgendwie auch ganz schön.
Ja, das freut mich auch zu hören. Ich habe das Gefühl, dass bei uns allen dreien auch so, dass wir deutlich mehr im Frieden sind mit uns, mit unserem Bezug zu was auch immer danach und darüber ist.
Stimmt. Ja. Jan, wie ist bei dir? Wie gehst du gerade raus?
Ich wollte jetzt nicht noch einen Witz machen. Ich habe mich voll zusammengerissen. Jetzt nicht
du
noch
sollst auch keinen Witz machen. Ich habe dich gefragt, wie gehst du gerade raus?
Ich habe bei dem Gang danach und darüber habe ich gedacht, ich reite jetzt auf meiner Schildkröte irgendwie hier wie in der Mythologie quasi, reite ich jetzt auf meiner Schildkröte ins Jenseits. Ich finde das auch sehr schön. Ich finde das schön, dass, ich bin ein bisschen sprachlos.
Ja. Du Mensch, das bewegt. Ist ungewöhnlich.
Ja.
Ja, schön. Ja, und ich finde es gerade ganz, ganz spannend zu sagen, jetzt sitzen wir hier und haben das aufgenommen und wir schicken das raus in Äther und ich weiß gar nicht, hört uns noch irgendjemand?
Ja.
Das finde ich
schön. Ist das jetzt die Abschlussanekdote? Ich habe diese Woche, hat jemand eine Folge kommentiert. Und zwar, diese Woche gab es...
Wo kann man denn noch kommentieren?
Na, man kann nach vor, wir haben ja nach vor das Ganze laufen, also man kann jetzt ja irgendwie noch bei Spotify läuft wahrscheinlich oder so, aber man kann überall auch einfach, also und alle paar Jahre kommentiert mal jemand, und es hat diese Woche jemand kommentiert, dass zu viel gelacht wurde in einer Folge und die Person es nicht zu Ende hören konnte.
Bester Grund.
Also das ist quasi, ich finde, das habe ich mir aufgehoben, um bis zum Schluss, um zu sagen quasi, also es lohnt sich, diese Folge zu machen, damit irgendwie endlich wieder uns doof, also sich jemand doof finden kann.
Ich denke auch, heute haben wir bestimmt zu viel dazwischen geredet oder so, oder zwischendurch das Mikro nicht richtig gehalten oder
bestimmt.
So. Ich denke, da lässt
wir sind
auch
bestimmt
was
aus der Übung.
Ja. Na dann, viel Spaß beim Kommentieren.
Ja.
Liked und subscribed.
Für die nächste Folge in vier Jahren.
Genau. Seid bereit.
Wir sind eine gute Netflix-Serie. Wartet, hofft, dass da noch eine Staffel kommt und ihr nicht hängen bleibt auf dem Cliffhanger.
Bis dann.
Bis dann, mach's gut.